Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Heute ist jemand zu Gast, der seit Jahren beweist, dass Kinderbücher alles sein dürfen. Schräg, wild, komisch, klug und manchmal auch ein bisschen höllisch gut. Einer, der weiß, wie man junge Leserinnen und Leser packt, wie man Lesungen in echte Erlebnisse verwandelt und warum Humor oft der beste Türöffner für Geschichten ist. Wir sprechen über Kinderbücher, über Auftritte vor Schulklassen, über Figuren, die im Kopf bleiben und natürlich über Tim und Struppi und andere franco-belgische Comics. Klare Linien, große Abenteuer und die ewige Frage, warum Kapitän Haddock wahrscheinlich einer der besten Nebencharaktere der Comicgeschichte ist. Er schreibt, liest, erzählt, begeistert und bringt jede Menge Quatsch mit Tiefgang mit in diese Folge. Willkommen in der Neurotainment Show, Jochen Till.
Hi, freut mich sehr, da zu sein.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern auch verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Moderiert von Autor und Filmemacher Andreas Z. Simon.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt direkt mein Intro leicht angepasst, weil ich bis jetzt nur wusste, dass du offensichtlich Tim und Struppi-Fan bist.
Okay.
Aber weil wir uns ja jetzt hier sehen, habe ich gesehen, dass ich da hinten, also die Daltons sehe ich da, also Lucky Luke, Spirou sehe ich, der das Masoklami an der Leine führt quasi.
Genau.
Gaston ganz in der Ecke. Also offensichtlich gibt es da mehr Comics, die bei dir auf Interesse stoßen.
Jede Menge.
Okay, dazu kommen wir später. Erstmal ganz kurz eine Frage. Was war die erste Geschichte, die dich bewegt hat? Also das erste Buch oder vielleicht auch Comic oder sowas, an das du dich erinnern kannst aus der Kindheit?
Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht ein bestimmtes nennen. Also ich habe sehr viel gelesen. Ich habe so das Übliche, sage ich mal, was es damals gab. 5 Freunde, 3 Fragezeichen, Burg Schreckenstein. So Sachen habe ich halt gelesen und ich weiß nicht, ob da jetzt eins dabei war. Also wenn, ich weiß aber nicht mehr genau, wann ich das zum ersten Mal gelesen habe, dann war es Peter Pan.
Ah, okay. Ja, sehr schön. Genau, also da kennen ja die meisten wahrscheinlich dann einfach die Disney-Verfilmung.
Ja, aber die kannte ich wahrscheinlich auch zuerst, aber ich habe dann auch irgendwann halt das Buch gelesen und jedes Mal, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch, dann sage ich eigentlich immer zuerst, ich kann mich nicht entscheiden, es gibt so viele tolle Bücher. Mhm. Aber wenn ich dann darauf festgenagelt werde, sage ich eben Peter Pan.
Dann machen wir direkt aber weiter. Da darfst du natürlich jetzt nicht Peter Pan nehmen. Ich würde mit dir ein Ratespiel spielen. Also ich versuche idealerweise dein Lieblingsbuch oder auch dein Lieblingscomic oder was auch immer zu erraten. Ich habe schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, es hat noch nie geklappt, ich habe es bis jetzt noch nie erraten.
Okay.
Also deswegen versuch's möglichst knapp, also ruhig so 3 bis 5 Sätze maximal oder sowas. Vielleicht ist es ja auch richtig einfach. Genau, und zumindest können dann meine HörerInnen hier mitraten und vielleicht haben die mehr Chancen als ich.
Okay, also da gibt's auch einen ganz berühmten Film. Ich glaube, aus den 40ern sogar, also sehr lange her. Es ist, ja, ich würde schon sagen Fantasy. Es geht um eine Reise, eine unfreiwillige Reise von einem Mädchen.
Mhm.
Weißt du schon?
Ich habe direkt eine Idee. Also du hast mir natürlich geholfen, weil ich bin halt ganz gut in Filme raten und sehr schlecht in Bücher raten offensichtlich.
Okay.
Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es natürlich noch mal mehr Bücher gibt, als es Filme gibt.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen eine Idee. Geh noch einmal eins weiter, beschreib es noch mal mehr für die, die es vielleicht noch nicht erraten haben.
Der Film ist auch, glaube ich, wesentlich berühmter als das Buch. Ist halt ein Klassiker und eine gelb gepflasterte Straße spielt eine große Rolle.
Ja, okay. So. Ja, also mir ist es klar und wahrscheinlich genau einigen hoffentlich auch. Genau.
Also es gibt eine böse Hexe.
Es gibt eine böse Hexe. Der Film fängt in Schwarz-Weiß an und wird dann sehr bunt.
So sieht's aus.
Das ist ja auch so ein ganz sehr spezielles Feature.
Es wird gesungen in dem Film.
Es wird offensichtlich gesungen, auch über die gelb gepflasterte Straße.
Genau.
Genau, also das ist dann wahrscheinlich der Zauberer von Oz.
So ist es.
Ja, okay. Sehr schön. Da hast du auch, das heißt, das Buch auch tatsächlich dann dazu gelesen. Ja, genau.
Da habe ich das Buch dazu gelesen und es gibt auch eine ganz, ganz großartige Comic-Fassung davon.
Ah ja, okay. Gut, sehr schön. Okay, dann machen wir weiter. Also jetzt dann wirklich ein Film, den ich jetzt raten wollen würde. Kann aber auch eine Serie sein zum Beispiel. Und du kannst jetzt aber auch, anstatt nur Worte zu benutzen, du kannst jetzt auch eine Szene vorspielen, den Soundtrack singen oder was auch immer.
Ich bin eben auch ein sehr großer Film- und ein noch größerer Serienfan. Mhm. Meine Lieblingsserie ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwer zu erraten. Ein Chemielehrer.
Okay, da haben wir es schon.
Da haben wir es schon eigentlich, oder?
Ja.
Oder eine andere Lieblingsserie, ein Mafia-Boss mit psychischen Problemen. Mhm. Oder das Drogengeschäft und die Polizei in einer amerikanischen Stadt. Das wären so meine drei Lieblingsserien.
Okay. Es geht ja alles so ein bisschen ins gleiche Genre, ne? Tatsächlich. Ich sehe da einen roten Faden bei diesen Serien. Ja,
tatsächlich.
Also ich glaube, ich kann ja mal versuchen, ob ich auflösen kann. Also relativ sicher war das erste der Chemielehrer Breaking Bad.
Genau.
Genau. Das zweite war vermutlich die Sopranos.
Genau.
Was ich tatsächlich nie richtig gesehen habe und was ich wirklich gar nicht kenne. Und das glaube ich aber, das war The Wire.
Ja.
Genau. Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, habe ich aber schon öfters erzählt bekommen. Das sind ja so diese ersten Serien, die eigentlich so dieses große,
genau,
großen Serien aufgemacht haben.
Genau.
Die tiefgründig und erzählt wurde.
Für mich immer noch halb ungeschlagen die besten.
Mhm. Okay. Genau, ich muss mal gucken. Also The Wire habe ich letztens irgendwo gesehen, dass es das da gibt. Vielleicht gebe ich der Sache mal eine Chance. Genau.
Solltest du. Ganz, ganz toll erzählt. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also ich wünsche mir dann immer, dass ich es noch nie gesehen hätte. Halt, um es einfach nochmal zum ersten Mal zu gucken. Okay. Weil irgendwie zum zweiten Mal zu gucken oder zum dritten Mal fehlt mir einfach die Zeit, weil ich halt irgendwie so viele andere Serien gucke jetzt. Ja, halt, natürlich gucke ich lieber was Neues. Aber eigentlich würde ich diese drei Serien halt gerne nochmal gucken.
Ja.
Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, keine Ahnung.
Ja, also ich kenne das Problem, es gibt ja auch so viel, was man eben noch nicht gesehen hat und so. Und dann,
genau,
es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich gerne nochmal. Also Twin Peaks gucke ich alle paar Jahre mal.
Ja, Twin Peaks auch ganz, ganz weit vorne bei mir, auf jeden Fall.
Genau. Hat den Vorteil, dass es aber auch jetzt nicht so unendlich lange ist. Also es sind ja jetzt nicht irgendwie 10 Staffeln, 25 Folgen oder irgendwie sowas. Also das kann man dann auch eher mal alle drei Jahre nochmal gucken.
Ja, das habe ich auch irgendwann mal wieder geguckt. Zumindest die erste Staffel, glaube ich.
Mhm. Genau.
Das habe ich irgendwann mal eingeschoben.
Ja, also das ist geht immer wieder. Gut, ja, okay, das war jetzt gar nicht so unerfolgreich an dieser Stelle. Sehr schön, das freut mich. Was nervt oder ärgert dich bei Geschichten am meisten? Jetzt kannst du mal so ein bisschen lästern, was dich nervt, wenn du, das kann in einem Film oder auch in einem Buch sein, aber einfach so ein Klischee oder irgendwas, was dir auf den Senkel geht, wenn du da drüber stolperst.
Ja, also ich bin da relativ vergebend, sage ich mal. Also ja, weiß ich, wenn sich Leute halt so gerade im Netz halt dann immer aufregen und die eine Szene war doch unrealistisch und halt warum hat das so lang gedauert oder halt warum irgendwie ging das so schnell, halt der hat doch für den Weg, eigentlich hätte er 1,5 Stunden brauchen müssen und sowas, also halt sowas irgendwie, also ich, interessiert mich überhaupt nicht, halt solange irgendwie die Geschichte funktioniert. Also mir ist es immer wichtig, Halt, natürlich sollte es nicht super unlogisch sein, ja, wenn sich irgendwelche Plotholes oder sowas halt, die mir dann auffallen, stören mich vielleicht ein bisschen, aber ich reg mich nicht großartig drüber auf. Ich find's dann schade, ja, weil ich ja selbst Geschichten erzähle. Und wenn sich halt dann jemand offensichtlich halt nicht die Mühe gibt, das ordentlich zu machen, halt, dann finde ich es ein bisschen ärgerlich. Mhm. Aber sonst, halt, was mich sehr geärgert hat, früher, halt, als ich noch deutsche Synchro geguckt habe, mhm. halt, was ich nun schon lange nicht mehr mache, halt, ich kann das gar nicht mehr, halt, da irgendwie gruselt's mich, aber halt, ich weiß, halt noch sehr genau damals irgendwie, weiß ich, in der ersten Staffel von den Simpsons oder so, halt, als sie zum ersten Mal liefen, hat waren so ein, zwei irgendwie, was ich, Übersetzungsfehler drin, halt jetzt, wo ich sage, oh, da hat jemand übersetzt, der kein Englisch kann. Ja, halt so das beste Beispiel war irgendwie halt, wo Krusty halt am Schluss irgendwie, hatte war eine Weihnachtsfolge, glaube ich, halt jetzt Happy Holidays wünscht. Mhm. Und es wurde halt dann auf Deutsch halt mit irgendwie schöne Ferien übersetzt. Mhm. Ja, halt, oder die haben dann halt irgendwie wörtlich Dungeons and Dragons übersetzt.
Mhm. Ja. Genau, sowas, ja.
Halt jetzt, wir spielen jetzt Kerker und Drachen. Ja. Halt sowas halt, finde ich dann einfach lazy. Also es ist einfach faul, oder man hat halt den falschen Übersetzer irgendwie engagiert. Halt, die erste Staffel Simpsons hat man sich vielleicht gedacht, ja, das ist so eine Zeichentrickfilm. Ja, aber halt, es ist nicht so wichtig. Sowas ärgert mich.
Das finde ich tatsächlich, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, also weil ich tatsächlich auch mittlerweile keine synchronisierten Filme mehr gucken kann.
Ich kann das nicht.
Gewöhnt sich das einfach ab, wenn man das eine Zeit lang nicht mehr gemacht hat, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man das überhaupt jemals ausgehalten hat.
Genau.
Also das ist tatsächlich, so geht's mir auch. Also auch wenn ich gucke in einer Sprache, die ich wirklich gar nicht drauf habe, dann gucke ich es mit Untertiteln. Aber synchrone Fassungen sind schwer zu auszuhalten. Was ich auch schwierig finde, ist, wenn man, genau das war ja auch das eine Beispiel mit Dungeons and Dragons, was du genannt hast, wenn man, sage ich mal, die vielleicht auch kulturellen Gepflogenheiten versucht mitzuübersetzen. Das gibt zum Beispiel leider auch, also ne, hinter dir die Figur bei Spirou oder sowas, dann geht irgendwie der Nachbar, macht laut Musik und dann hört er die ganze Zeit an der Nordseeküste oder irgendwie sowas. Ja. Also ein offensichtlich gerade zu dem Zeitpunkt der Übersetzung in Deutschland sehr bekannter, nerviger Songtitel. Wo ich es jetzt einfach in der Übersetzung einfach trotzdem auch interessant gefunden hätte, was der denn da jetzt im Original hört. Und wenn es halt irgendein französischer Chanson ist, dann google ich den vielleicht oder sowas und vielleicht entdecke ich da ja auch was. Also für mich muss man das nicht, nicht die Kultur mit übersetzen. Also das.
Ja, es gab so einen ganz, ganz schlimmen Asterix-Band. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Mhm. Aber wo man dann hat so Werbesprüche mit eingebaut hat, so aktuelle. Mhm. Halt so irgendwie, schauen wir mal, oder irgendwie, was ich, ist denn schon wieder Weihnachten? Mhm. Halt, das fand ich dann auch sehr so, oh nee, muss doch nicht sein, ja. Halt, gerade bei Asterix ist es halt ja, glaube ich, auch so, leider ist man Französisch nicht so gut, da ist sehr, sehr viel Wortwitz im Französischen drin. Mhm. Ja, halt, den du auch wahrscheinlich nicht übersetzen kannst, halt, aber dann eben halt auf so aktuelle Sachen zurückzugreifen oder auf Werbespots, fand ich dann auch nicht passend eben. Halt, weil Asterix ist halt für mich auch so ein zeitloser Comic.
Ja, genau. Ja. Ja. Also ich meine, das kann natürlich sein, dass dann ja auch im Original vielleicht solche Bezüge hergestellt worden sind, dann halt zu französischen Werbespots, die
ja, mit Sicherheit
gar nicht kennt halt, ja.
Ja.
Aber dann...
Ja, das glaube ich noch nicht mal.
Ja, genau. Aber das, selbst wenn es so gewesen wäre, dann fände ich es auch sogar besser, man versucht es trotzdem irgendwie. Und notfalls gibt es halt, keine Ahnung, mit Gänsefüßchen und eine kleine Erklärung oder sowas. Oder?
Genau.
Also das ist, ja... Gut, aber das ist dann so ein bisschen wahrscheinlich auch die Sichtweise des erwachsenen Lesenden und vielleicht dann einfach in dem Moment weniger kommerziell gedacht. Aber ja, ich verstehe das durchaus. Also das, genau, da stolper ich auch immer wieder.
Ich glaube sogar damals irgendwie, ich weiß nicht, ob es in den 80ern, nee, es war glaube ich eher 90er, habe ich halt die ganzen John Woo-Filme habe ich auch im Original geguckt mit Untertiteln. Mhm.
Es gibt ja auch Filme, teilweise gar nicht übersetzt, das darf man ja auch nicht vergessen. Also genau, deswegen, man erschließt sich da ja auch eine neue Möglichkeit.
Genau.
Weil Untertitel hat quasi jeder Film, also selbst der billigst produzierteste Independent-Film leistet es sich, einen Untertitel.
Ja, das war damals halt, war es auch noch Video und sowas. Also du hattest ja noch gar nicht die Möglichkeiten.
Ja.
Genau. Und ich habe keine Ahnung, hatte irgendein Kumpel, war so ein absoluter Korea-John Woo-Fan, halt, wo der die Filme herbesorgt hat. Es gab aber halt zum Glück englische Untertitel. Mhm. Und so ging's.
Gut. Also wo wir jetzt auch ja schon über Comics geredet haben, genau, also man sieht es dir auch so ein bisschen an, würde ich jetzt mal sagen. Also die das jetzt hier nur hören, der Jochen hat eine an die Figur Tim erinnernde Frisur, würde ich es mal nennen. Genau, jetzt gerade, genau, wie auch immer, sieht man ja auch, dass du umgeben bist von Comicfiguren, ein Tim und Struppi T-Shirt hast. Ich habe tatsächlich auch, also wir kennen uns ja von einem Verein, wo ich dich mal vorgestellt habe für so eine Kurzlesung. Und da habe ich einfach nur, weil ich wusste, dass es irgendwie diesen Tim und Struppi-Bezug gibt, dann ja auch, glaube ich, meine Begrüßung mit 100.000 heulende Höllenhunde begonnen, ohne zu wissen zu dem Zeitpunkt, dass ja auch dann eines Buch tatsächlich mit diesem Satz, mit diesem Zitat beginnt.
Genau.
Das habe ich nämlich erst danach gelesen. Wie ist denn deine Verbindung zu Comics? Warum bist du da so drin? Was haben Comics mit dir gemacht?
Ich weiß nicht. Also als ich klein war, halt, oder ich sag mal jetzt noch so jung war, halt, dann war es, ja, halt so zack und halt die üblichen Deutschen, die man so gekriegt hat, Fix und Foxy und halt auch so, ja, weil ich die Spinne, halt die Superhelden irgendwie damals noch und ja, halt dann hat sich das irgendwann aber so ein bisschen verloren und dann hat in Frankfurt hat ein Comicshop aufgemacht. Der Comica Comic Shop. Und hat ein Freund von mir, war schon vorher halt irgendwie Tim und Struppi-Fan und Comic-Fan, der hat mich damit hingeschleppt und von da an halt war es irgendwie um mich geschehen. Also ich habe tatsächlich Tim und Struppi erst sehr spät kennengelernt. Also halt dann waren das, ja, so mit 20. Und dann hat es mich aber gepackt. Und dann habe ich halt sogar irgendwann 10 Jahre gearbeitet in dem Laden. Genau, also es fing relativ spät an. Also halt, ich kannte das alles natürlich schon, halt Asterix, Lucky Luke halt und so weiter und so fort. Aber halt so richtig eingestiegen bin ich tatsächlich erst so mit 20.
Mhm. Und wann kam dann die Entscheidung, dass du auch so aussehen möchtest? Also,
das frage ich mich die ganze Zeit. Also ich habe diese Frisur schon sehr, sehr lang.
Ja.
Ich kann dir aber nicht genau sagen, wie lang. Also ich sag mal bestimmt schon 20 Jahre, wenn nicht sogar 30, keine Ahnung.
Okay, aber ja, das war jetzt nicht Zufall, sondern das war schon eine bewusste Entscheidung. Also
das war eine bewusste Entscheidung.
Ja, okay, genau. Weil du das einfach witzig
fandest. Also vorher, also ich komme aus dem Punk, ich war Punk, weil ich hatte halt schon immer irgendwie lustige Frisuren, abstehende, blau, rot, schwarz, grün, alles Mögliche. Und irgendwann, weiß nicht, halt vielleicht zufällig entwickelt auch beim Friseur gerade, halt, lass das doch mal da oben stehen, das sieht aus wie Tim und Struppi. Genau, also so ist das gekommen und ich bin dabei geblieben.
Ja, okay. Ja, sehr gut. Und jetzt heute, was sind jetzt so deine, wenn wir jetzt nochmal beim Thema Comics bleiben, was für Tipps hast du vielleicht noch so, was sollte man sich deiner Meinung nach nochmal angucken? Vielleicht auch aus dem franco-belgischen Raum?
Also
neben Tim und Struppi?
Neben Tim und Struppi, ja. Halt, ich weiß nicht, die ganzen Klassiker, halt Lucky Luke. Also ich, einer meiner Lieblings-Comic-Autoren ist halt René Goscinny. Halt, der ja Asterix und Lucky Luke gemacht hat. Und halt, das sind auch für mich nach wie vor die besten Asterix und Lucky Luke. Er hat auch Der kleine Nick geschrieben.
Ja, was sehr witzig ist. Ja.
Genau, halt ist für mich eine der ganz, ganz großen, halt humoristischen Schreiber. Ja, halt, also alles von ihm kann ich sowieso nur empfehlen. Halt, und bei den Klassikern, Und mein erstes Tattoo, das ist hier hinten drauf, 1986, ist ein Masopilami.
Mhm. Sehr gut.
Also ich war halt auch schon immer großer Masopilami-Fan, obwohl es halt damals noch gar nicht so viel gab. Mhm. Und davon, ja, halt so die ganzen Klassiker, aber ich habe auch, halt von den neuen Sachen kann ich nur empfehlen, Black Sad. Mhm. Hast du das schon mal gelesen?
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
Du kennst Black Sad nicht?
Nee. Also das sollte ich mir angucken.
Das solltest du dir unbedingt angucken, das ist zeichnerisch.
Was so ist wie das, erzählen, in welche Richtung geht das?
Das halt geht so in Richtung, halt, wenn es jetzt ein Film wäre, wäre es halt so, was ich, Noir-Krimis. Mhm. Halt, es geht, was ich, um so einen irgendwie Privatdetektiv und sowas. Aber die Figuren sind alle Tiere. Mhm. Halt, er ist ein Kater. Halt, es sieht aber so toll aus. Halt, ich könnte es dir jetzt mal zeigen, ich zeig's dir nachher mal kurz.
Okay.
Also,
okay. Ja, okay, guck ich mir an. Ja.
Das ist halt zeichnerisch und erzählerisch ganz, ganz großartig und dürfte dir auch gefallen. Halt, aber ich lese auch, halt eine meiner lieblingsamerikanischen Autoren, also halt, es gibt auch tolle amerikanische Comics. Mhm. Und das kennst du dann vielleicht auch eher von Serien. Das ist halt Garth Ennis, der hat einen meiner absoluten Lieblingscomics geschrieben, das ist Preacher. Mhm. Da gab es auch eine Serie. Mhm. Und er hat auch geschrieben The Boys.
Ah ja, genau.
Was ja sehr, sehr aktuell ist. Und da geht's dann halt so ein bisschen irgendwie härter, abgefahrener zur Sache. Also er hat einen sehr, sehr wilden Humor, einen sehr, sehr bösen Humor halt, und dafür mag ich ihn sehr, sehr gerne. Mhm.
Genau, also The Boys tatsächlich habe ich auch gesehen, natürlich, einschließlich Spin-Offs und was weiß ich.
Also ja, da ist auch sein Humor drin. Halt bei Preacher haben sie sich noch nicht so ganz getraut. Mhm. Halt The Boys, da ist halt sehr viel aus den Comics drin.
Ja, ist halt auch sehr derb. So.
Sehr derb. Versucht
auch immer sehr an die Grenzen zu gehen.
Genau.
Ja. Genau, und das ist auch der Unterhaltungswert dann in dem Fall davon.
Genau. Wenn man drauf steht.
Ja, genau. Also wenn man das kann, ja, genau. Wenn du dir ein Buch oder einen Film wünschen könntest, den es so noch nicht gibt, also wenn du dir quasi etwas backen könntest, was wäre das?
Naja, ich würde natürlich gerne meinen Lucifer Junior verfilmt sehen. Mhm.
Okay. Macht Sinn.
Also ganz egoistisch.
Ja.
Sonst, es war halt schon immer mein Traum, dass halt Preacher mal verfilmt wird. Das ist ja nun passiert. Und jetzt ist halt auch mal Boys verfilmt worden. Es gibt einen sehr guten Tim und Struppi Kinofilm.
Also den von Spielberg meinst du wahrscheinlich?
Genau.
Ja, genau.
Hat den von Spielberg. Wo ja auch eigentlich ein zweiter kommen sollte und ein dritter, aber...
Ich habe gerade gelesen, dass sie das jetzt wieder aufleben lassen wollen, diesen
Gedanken. Das habe ich auch vor 2 Jahren schon mal gelesen.
Ja, ja.
Halt irgendwie gelesen, dass halt Peter Jackson jetzt irgendwie dran wäre oder so.
Genau, der sollte ja eigentlich den zweiten dann machen, das war ja so mal
genau.
Ja, genau.
Ja. Aber der macht doch jetzt gerade wieder, was weiß ich, Herr der Ringe-Zeug, oder? Also.
Ja, aber so richtig macht er lässt machen.
Ach so, er lässt machen, okay. ja, also ich hätte nichts gegen einen zweiten Tim und Struppi-Film. Es gibt halt in Frankreich auch eigentlich sehr schöne Spirou. Es gibt einen sehr schönen Masopilami-Film. Mhm. Es gibt einen sehr lustigen Gaston-Film. Mhm. Also die Franzosen machen das ganz nett. Aber jetzt sonst hätte ich gerade nichts, wo ich sagen würde, halt, das fehlt mir noch. Mhm.
Du könntest dir ja zum Beispiel wünschen, dass Goscinny zurückkommt und die nächsten Asterix-Bände wieder selbst schreibt. Es wäre zum Beispiel ein
Ach so, es geht hier um unrealistische Wünsche.
Ja, klar, natürlich. Also wünschen kann man sich alles. Also,
ja, wobei ich das neue Asterix-Team jetzt nicht schlecht finde. Also sie sind natürlich nicht Goscinny, genau. Aber sie sind aber schon mal
wesentlich besser. Ich finde auch, es wird wieder gut.
So. Wesentlich besser halt als Uderzo. Mhm. Also ich finde halt so gerade der letzte, halt da war alles drin, was ein Asterix braucht.
Ja.
Halt, mir hat dann halt das Besondere gefehlt.
Genau, also ich war jetzt nicht so begeistert und das liegt jetzt nicht daran, weil ich abgenutzt bin, sondern einfach, weil es einfach genau nicht die ganz besondere Qualität hatte.
Ja, genau.
Aber es war trotzdem nicht schlecht.
Also, hat jetzt gefehlt, aber er ist sehr ordentlich.
Genau.
Man kann ihn gut lesen, das ist alles drin. Hat aber so der letzte
Tick. Das sehe ich absolut auch.
Fehlt.
Ja. Gut, dann unterhalten wir uns doch mal über dich und was du eigentlich so machst. Also du bist ja jetzt hier, weil du offensichtlich Bücher schreibst.
Genau.
Wie bist denn du darauf gekommen? Das hat ja jetzt mit Arbeiten im Comicladen erstmal noch nichts zu tun.
Nein, das hat auch mit meinem ursprünglichen Berufswunsch erstmal nicht viel zu tun. Ich wollte eigentlich Rockstar werden.
Okay. Also Punk machen wolltest du, oder was? Weil du gesagt hast, du kommst aus der Punk-Richtung.
Warst du mal in der Punk-Band? Halt aber nicht nur. Also ich war halt schon in mehreren Punk-Bands. Halt, ich spiele Schlagzeug. Ich bin ein mittelmäßiger Punk-Schlagzeuger, sage ich mal. Mhm. Und ich wollte eigentlich Rockstar werden, aber es kann halt nicht jeder Rockstar werden. Das hat halt nicht geklappt. Mhm. Dann hatte ich 1995, also vor 31 Jahren, hatte ich eine Freundin, in die ich sehr verliebt war. Und die fand alles toll, was mit Büchern und Lesen und Schreiben zu tun hat. Mhm. Also ihre Welt. Und die hat dann damals zu mir gesagt, es wäre ihr allergrößter Traum im Leben, wenn mal jemand für sie ein Buch schreiben würde. Mhm. Ich war sehr verliebt. Ich konnte einen Traum erfüllen.
Also da reicht, nicht einfach, nicht mal ein Brief oder ein Gedicht, sondern sie wollte ein Buch.
Sie, halt ihr Traum war es, dass mal irgendjemand ein Buch für sie schreibt. Mhm. Und den habe ich dann erfüllt und so ist mein erstes Buch entstanden.
Es war dann aber kein Kinderbuch an der Stelle, sondern...
Nein, ich habe natürlich halt überhaupt nicht irgendwie drüber nachgedacht, halt das irgendwie zu veröffentlichen oder sonst was. Halt, ich habe ein Buch geschrieben für sie. Halt, es geht um einen 19-jährigen Jungen und seinen allerletzten Schultag. Also 24 Stunden quasi kriegt man mit. Mhm. Und ja, kurz nachdem es fertig war, hat sie Schluss gemacht. Lag aber nicht am Buch, man muss an mir gelegen haben. Und dann habe ich halt gedacht, nee, jetzt hast du schon mal ein Buch geschrieben. Jetzt guckst du mal, ob das vielleicht noch jemand anderem gefällt. Und dann habe ich es halt an ganz viele Verlage geschickt, was eben damals auch noch nicht so einfach war. Es gab noch kein Internet. Halt, ich musste mir erstmal die ganzen Verlagsadressen halt irgendwie besorgen und so weiter und so fort. Und da habe ich erstmal über 30 Absagen gekriegt und habe aber dann einen kleinen Verlag gefunden, der es 1997 zum ersten Mal rausgebracht hat. Mhm. Titel ist Der junge Sonnenschein. Und da war es einfach nur ein Buch ohne jede Alterseingrenzung. Ja. Mhm. Darauf wurde dann aber Rowohlt Rotfuchs aufmerksam. Mhm. Und halt die haben dann gesagt, das ist ein Jugendbuch. Mhm. Und plötzlich war ich Jugendbuchautor. Also halt so bin ich da so ein bisschen reingerutscht in diese Schiene. Mhm. Und Jugendbuch habe ich dann auch eine sehr lange Zeit weitergeschrieben, ich glaube bis 2015. Hat so die schwierigste Zielgruppe von allen. Jungs ab 14 aufwärts.
Also die, die gar keinen Bock haben zu lesen.
Die überhaupt keinen Bock haben zu lesen, genau.
Ja, okay.
Und dann 2015 kam erst mein erstes Kinderbuch für die Kleineren.
Ah ja, okay.
So war das.
Und da bist du jetzt auch zufrieden mit dieser Entwicklung. Also du bist da jetzt auch happy in...
Total, ja.
Also es scheint ja auch zu laufen. Also es gibt ja jetzt einige Reihen auch, die du schreibst, die ja wohl gut funktionieren und immer mal wieder auch Single-Titel. Also das funktioniert irgendwie auch für
dich. Genau, also ich sag mal, seit jetzt der einen Reihe, also seit Lucifer Junior, läuft es halt sehr gut. Mhm. Und Lucifer Junior hat mir auch halt quasi Corona gerettet, halt, weil es in Corona keine Lesungen gab. Mhm. Ja, weil halt Lesungen sind ja unser tägliches Brot.
Genau, das wissen die meisten gar nicht.
Das wissen die meisten gar nicht, deswegen sage ich es immer gerne. Ja. Halt, wir Autoren, halt und gerade Kinderbuchautoren, leben hauptsächlich von den Lesungen. Ja, also vor Lucifer Junior haben die Lesungen mit Sicherheit 70-80% meines Einkommens ausgemacht. Mhm. Und dann seit Lucifer Junior halt immer so um die 50%. Und das hat mir halt sozusagen Corona gerettet. Also ich musste auch irgendwie nichts beantragen und halt keine Zuschüsse, weil das eben sehr gut lief.
Werbung. Apropos Lesungen. Auch mich kann man übrigens für Lesungen buchen. Dabei lese ich nicht nur aus meinen Kinderbüchern, sondern mache auch interaktive Spiele, bringe Zeichnungen, Fotos und Videos mit. Das Ganze ist also perfekt für Schulklassen, Vereine, Bibliotheken und Buchhandlungen. Auch wenn du selbst nicht in einer Bibliothek oder einer Schule arbeitest, kennst du ja vielleicht jemanden und kannst mich weiterempfehlen. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich komme deutschlandweit und darüber hinaus zu euch. Vertreten werde ich dabei von der CR Leseagentur. Der Link ist in den Shownotes. Da kannst du dich einfach melden, was du brauchst, und wir vereinbaren alles ganz einfach. Ich lese aus Die Zukunft in meiner Hand und natürlich auch aus meinem neuen Buch Der Zoo der unsichtbaren Tiere. Darin geht es um Suna, die von ihrem Opa einen scheinbar verlassenen Zoo erbt. Doch in der Nacht entdeckt sie die magischen Bewohner. Echte Fabeltiere wie Drachen, Einhörner, Dinos und sogar ein Yeti. Zusammen mit ihren Freunden Roberta und Luca kümmert sich Suna um die Tiere und kämpft gegen einen skrupellosen Unternehmer, der den Zoo zerstören will. Wird im wahrsten Sinne des Wortes also eine tierische Lesung. Und wenn du das Buch noch nicht hast, kannst du es natürlich jetzt schon vorbestellen. Auch den Link packe ich dir in die Shownotes.
Werbung Ende.
Von dir kenne ich jetzt quasi nur eine Mini-Lesung.
Ja.
Weil das im Rahmen da unseres Kinderbuchvereins da passiert ist. Da hatte ich aber das Gefühl, dass das machst du nicht zum ersten Mal. Das wirkte, sag mal, sehr lebendig.
Ja, da muss ich halt dann auch noch mal kurz ausholen und nach 1997 gehen. Als mein erstes Buch erschien, und dann kam irgendwann natürlich auch die erste Lesungsanfrage. Und ich habe ein Problem, ich bin Stotterer. Ja, das merkt man jetzt nicht so stark oder eher sehr wenig, weil ich mir ja meine Wörter aussuchen kann. Aber wenn du vorliest, kannst du dir die Wörter nicht aussuchen. Stehen fest. Und dann hatte ich halt eben damals dieses Problem, ja, halt Lesungen für einen Stotterer schwierig. Ich habe das dann einmal ausprobiert, halt vor Freunden und Bekannten. Das war nicht gut, das war fürs Publikum nicht gut, das war für mich nicht gut, das war für meinen Text nicht gut. Und dann hatte ich aber damals halt einen Kollegen im Comicshop, der hat gesagt, nur dann lese ich für dich vor.
Ah, okay.
Ja, halt der hat halt damals gerade so halt ein bisschen in die Theaterluft reingeschnuppert. Und hat gesagt, dann lese ich für dich vor. Und dann haben wir das tatsächlich 20 Jahre lang zu zweit gemacht.
Ah, okay.
Ja, halt, also ich war immer mit ihm, halt, oder später auch noch mit einem anderen, und ja, halt, weil er hatte nicht mehr Zeit. Ich hatte immer einen Vorleser dabei. Ja, der hat dann vorgelesen. Ich habe das Ganze halt quasi moderiert. Ich habe halt Fragen beantwortet, halt habe ein bisschen was erzählt und so weiter und so fort. Und irgendwann, das war dann, glaube ich, nach Corona gerade, hatte aber keine meiner Vorleser Zeit. Und ich hatte eine Woche Lesereise am Bodensee. Und dann musste ich es alleine machen, weil halt, wir können ja nicht drauf verzichten auf die Lesung. Und dann habe ich es halt eben zum ersten Mal halt alleine probiert. Und ich hatte mir natürlich halt sehr viel abgeguckt und abgehört von meinen Vorlesern. Und ich hatte auch zwischenzeitlich mal so die eine oder andere kleine Rolle mitgelesen. Ja, halt von daher war ich jetzt nicht ganz unvorbereitet, halt aber das Ganze allein zu machen schon. Und da habe ich das probiert und es hat komischerweise geklappt. Und seitdem mache ich das alleine. Also halt jetzt seit 5 Jahren ungefähr, 5, 6 Jahren. Und es scheint zu funktionieren, denn 2024 wurde ich halt zum Vorlesekünstler des Jahres erkoren. Und eine schönere Auszeichnung hätte man mir nicht geben können. Ja, halt so als irgendwie Stotterer Vorlesekünstler des Jahres zu werden, hat mehr geht nicht.
Das stimmt. Das heißt ja, dass es offensichtlich funktioniert hat. Also das war quasi die Krönung. Ja, genau.
Genau, das war dann quasi die Krönung. Mhm. Und halt, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich fahre da hin und dann fange ich an zu lesen. Also ich halt natürlich stelle ich mich kurz vor und ich stelle auch halt dann immer den Illustrator mit vor, weil ich das sehr wichtig finde. Mhm. Und dann fange ich an zu lesen und so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten ist, glaube ich, der erste Leseblock und dann mache ich eine Unterbrechung und dann gibt's eine Fragerunde. Dann können die mir Fragen stellen und ich sage immer, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Ihr könnt mich auch fragen, wieso hast du so eine komische Frisur? Mhm. Was sie dann auch meistens machen. dann lese ich noch ein bisschen was vor. Halt ein bisschen kürzer dann. Halt, dann mache ich ein Foto. Dann lese ich noch ein bisschen was vor. Dann kommt es drauf an, halt, wenn ich aus Lucifer Junior lese, es gibt einen Lucifer Junior Song. Ein Punk-Song von einer Punk-Band, die heißt Die Traktor. Den spiele ich auch noch manchmal vor und spiele dann zur Luftgitarre. Also, und die können mitsingen. Und dann zeige ich halt am Schluss eigentlich halt noch so ein paar von meinen Büchern, halt so auf dem Beamer und am Ende verteile ich Autogrammkarten. Okay. Und dann ist halt so eine Stunde rum.
Ja, also ich mache ja auch Lesungen. Ich habe mir natürlich vor meiner ersten Lesung habe ich mir einen Plan gemacht. Aber letztendlich ist das auch jetzt nicht sehr viel anders als das, was du beschrieben hast, was dann da passiert. Ich habe mir halt vorher überlegt, welche Stelle ich lese und so.
Natürlich.
Genau, und mache noch so ein Spiel irgendwie zwischendurch mit den Kindern. Aber genau das, was du ja auch machst, wenn du sagst, du singst mit denen dann noch ein Lied oder was weiß ich. Also im Prinzip solche Dinge. Genau, ja, sehr gut.
Also ich finde halt so gerade in Sachen Leseförderung, halt, was wir ja machen, ja, also die meisten meiner Lesungen halt sind natürlich an Schulen oder halt in Bibliotheken, wo dann Schulklassen hinkommen und halt das Schöne daran finde ich, da kriegt man sie alle. Ja, halt, wenn du eine öffentliche Lesung machst, da kommen ja sowieso nur die Kinder hin, halt, die sowieso schon lesen.
Genau.
Halt, bei einer Schullesung kriegst du sie alle. Halt, und um irgendwelche Lesemuffel abzuholen und zu kriegen, reicht es meiner Ansicht nach nicht, sich da vorne hinzusetzen und einfach nur was vorzulesen. Reicht nicht mehr.
Ja.
Ja, halt, da müssen Bilder dazu, halt, da muss ein bisschen irgendwie Abwechslung rein, hat deswegen auch diese Pausen zwischen den Leseabschnitten. Aber wie gesagt, das hat sich einfach so entwickelt bei mir.
Ist der Autor, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Ivar Leon Menger, der war auch mal hier bei mir zu Gast. Der schreibt eher Thriller. Und der hatte mal zwischenzeitlich einen Podcast, der hieß Meine schlimmste Lesung.
Okay.
Das fand ich ein ganz gutes Konzept. Da, leider hat er das nicht fortgeführt. Vielleicht gibt es irgendeine Anekdote, irgendeine Lesung, wo du mal sagst, oh je, das war schlimm. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also, ja, halt, aber ich finde halt sowas dann eigentlich eher immer lustig im Nachhinein sowieso. Nein, es gab eine halt sehr bemerkenswerte Lesung. Ich habe dann, 2004 war es, glaube ich, halt meinen ersten Erwachsenenroman geschrieben. Ja, halt, weil im Jugendbuch halt wurde ich irgendwie ständig halt von den Verlagen, was ich gemaßregelt und halt, das können wir nicht schreiben und das darfst du nicht machen. Deswegen habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich mal eins für Erwachsene. Und das heißt Der letzte Romantiker. Auch halt so damals war halt so die erste Tarantino-Zeit, weißt du, Kleingangster, russische Mafia, sehr, sehr lustig, sehr, sehr derbe auch, halt Rogue-Movie so ein bisschen. Halt, und das Buch haben wir vorgestellt halt in Berlin, halt mit einer Lesung, Kreuzberg, halt wo du ja erstmal denkst, das ist genau das richtige Publikum. Ja. Und dann war das halt quasi in so einer Kneipe, waren auch ziemlich viele Leute da, hat zwar voll besetzt, also ich weiß nicht, 40, 50 oder so, schätze ich mal, und dann hat fing mein Vorleser an vorzulesen und Stille. Absolute Stille. Keiner gelacht. Mhm. Also, und zwar die ganze Lesung nicht. Mhm. Ja. Null. Halt hinterher dann auch, halt haben sie Fragen oder so, da meldet sich eine Dame und hat gesagt, ich habe jetzt mal mitgezählt, halt alleine irgendwie auf der ersten Seite oder was weiß ich, auf den ersten vier Seiten kommt 19 Mal das Wort Ficken vor. Ja. Da habe ich gedacht, ja schön, hat sie ja mitgezählt, ja. Und ich habe halt hinterher irgendwie erst erfahren, halt, dass das alles Lehrer und Lehrerinnen waren. Mhm. Ja, hat die sich halt wohl in dieser Kneipe irgendwie treffen.
Okay.
Hat, und das hat's mir dann halt so ein bisschen erklärt, ja. Hat, dass da überhaupt nicht gelacht wurde und gar nichts. Und das war echt so ein bisschen spooky während der Lesung. Ja, so, hey, was ist denn hier los? Ja, ja. Ich bin in Berlin-Kreuzberg. Warum lacht denn niemand, ja? Mhm. Sowas Ähnliches hatte ich auch mal halt bei einer Kinderlesung, mhm, wo auch null gelacht wurde, ja, hatte meine Sachen sind alle lustig, mhm, eine Stunde lang, kein Ton, null, mhm, also hinterher, was ich, habe ich dann gefragt, ja, sagt mal, was ist denn hier los, warum lacht ihr denn nicht? Hat sich dann ein Schüler gemeldet und hat gesagt, naja, hat die Lehrerin hat gesagt, wir sollen ganz leise sein und dürfen nicht lachen.
Ja. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht,
ja?
Dass das da die Auflösung ist.
Genau, okay. Ja, super.
Okay, ja, ich mache ja selbst auch Lesungen. Ich finde es immer ganz faszinierend, gerade bei Kindern ist es natürlich so, wenn die als Schulklasse da reingeworfen werden, also die wollen teilweise da sein, teilweise aber auch nicht. Und
ja, die sind
auch,
ja. Also sie kommen aber ja nicht freiwillig, also nee, halt, das sage ich auch immer wieder. Also ja, die kommen ja nicht wegen mir.
Nee, also erstmal nicht, aber... Ja. Genau, aber wenn man dann merkt, wie man sich so kriegt und wie es dann doch plötzlich funktioniert, auch für die, die vielleicht noch nie ein Buch gelesen haben.
Genau.
Aber wenn die trotzdem irgendwie glücklich nach Hause gehen und sowas, also das finde ich schon, das funktioniert unglaublich gut. Ja.
Absolut.
Und das macht auch richtig Spaß. Also,
genau, das sehe ich auch so. Aber erstmal muss man sich, finde ich, klar machen, die sind jetzt nicht da, halt, weil du ein toller Autor bist. Halt, mhm. Die kennen dich gar nicht, halt, die kennen deine Bücher nicht. Genau. Ja. Also du musst sie erstmal davon überzeugen.
Ja.
Ja.
Aber wenn das klappt, ist das ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall.
Wenn das klappt, ist das super.
Also ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, ob ich das so gut finden würde. Mittlerweile weiß ich doch, ich finde es sehr gut. Also es macht mir wirklich viel Spaß. Aber ja, das muss man erstmal erleben. Aber genau, aber eine Erwachsenenlesung kann dann natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung
gehen. Absolut, absolut.
Ja. Ja. Jetzt haben wir ganz viele auch über Comics gesprochen. Merkt man deinen Büchern an, dass du großer Comic-Fan bist? Hast du das Gefühl, dass du was aus den Comics gelesen hast, was da jetzt, also außer, dass du vielleicht mal ein Zitat einbaust oder sowas, aber hast du was übernommen von den großen
Autoren? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja, hat die Lucifer Junior-Reihe hat 17 Bände. Mhm. Und halt, wir haben einen Band, der in Frankreich spielt. Mhm. Und da sind halt ganz viele halt jetzt Reminiszenzen an franco-belgische Comics, halt aber hauptsächlich in den Illus drin.
Ah ja.
Mhm. Ja, halt da sieht man halt dann irgendwie von hinten an einer Bar sieht man Obelix und Beanline sitzen und Captain Haddock sitzen. Mhm. Halt ein Hotelpage sieht natürlich aus wie Spirou, halt ein Hausmeister sieht halt aus wie Gaston. Mhm. Also da haben wir uns ein bisschen ausgetobt, hat der Illustrator und ich. Halt und sonst, es hat mir halt sehr geholfen, weil es auch irgendwie zu der Reihe gibt es halt ein Spin-off, halt, das heißt Cornibus und Co. Mhm. Das halt fast ein Comic ist, also 90% Bilder. Mhm. Halt, und ich habe das dann eben auch halt so geschrieben wie ein Comic. Ja, halt gesehen das und das, halt der Text ist das und das. Und das hat mir da, glaube ich, halt schon sehr geholfen, dass ich weiß, wie Comics funktionieren.
Und es ist ja auch gerade in den Beispielen, über die wir geredet haben, ganz oft die Kombination aus einer spannenden Geschichte, also bei Tim und Struppi auch, aber eben mit Humor.
Genau.
Also diese Kombination, die ist es ja da auch. ganz am Anfang in meiner Einleitung habe ich das einfach mal so in den Raum geworfen, ob Captain Haddock eigentlich der beste Nebencharakter ist. Ist das wirklich dein Lieblingsnebencharakter oder was ist deine Meinung zu Captain Haddock?
Ja, schon. Und also halt, den muss man schon lieben. Ich weiß nicht halt, ob der heute noch mal so irgendwie durchgehen würde. Naja, halt ein saufender, pöbelnder, fluchender.
Genau.
Halt Seemann, halt, ich fand ihn immer großartig. Also ich liebe ihn.
Genau, also das ist ja generell bei Tim und Struppi so, muss man sagen, dass er teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ne? Also man merkt ja, in welcher Zeit das entstanden ist. Also gerade auch so die ersten
Sachen,
da sagt man ja heute, das geht eigentlich gar nicht.
Nee.
Eher so political correct.
Also Jim im Kongo.
Genau.
Geht gar nicht.
Ja. Genau.
Ja, aber den Captain fand ich schon immer toll. Also ja.
Ja. Genau. Ich finde auch, okay, ich finde es auch gut, tatsächlich mal so eine Nebenfigur zu haben, die, ich sag mal, so eigentlich jetzt vielleicht kein Vorbildcharakter hat.
Ja.
Ja.
Genau.
Weil
genau.
Es gibt ja auch Menschen, die, nicht jeder Mensch, dem man so begegnet, auch als Kind, begegnen einem nicht nur Vorbilder. Ja.
Ja.
Und das vielleicht einordnen zu können und zu sehen, da ist aber doch was Nettes, da ist ein netter Kern, ja.
Ja, nett und eben halt auch trotzdem für Kinder lustig. Mhm. Ja, weil was ihm alles so irgendwie passiert.
Ja.
Halt mit 20 liest man das natürlich anders als, glaube ich, mit 7 oder 8.
Ja.
Aber so funktionieren halt eben auch gute Geschichten für mich. Halt gilt für Filme oder Serien auch. Mhm. Ja, halt die Simpsons funktionieren eben so gut, weil für jeden was dabei ist. Mhm. Die Kinder finden Bart geil, die Erwachsenen finden Homer geil, halt die Mädels mögen Lisa. Halt so muss das funktionieren halt und so schreibe ich auch eigentlich meine Bücher. Also ich setze mich nicht hin und sag, so, ich schreibe jetzt für 8-Jährige. Mhm. Ja, sondern ich schreibe halt ein Buch, das ich gerne lesen würde.
Genau.
Ja, und woran eben halt auch Erwachsene Spaß haben. Halt, und das war dann halt gerade bei Lucifer Junior so. Halt, ich glaube, ein sehr großer Teil des Erfolges liegt halt daran, dass das Erwachsene auch geil finden.
Mhm. Ja. Ja. Welche Tipps hast du denn für Menschen, die vielleicht was Ähnliches machen möchten wie du, die denken, ja, das ist doch geil, ich möchte auch gern Kinderbücher schreiben oder überhaupt Bücher schreiben?
Ja, da sind wir wieder beim Thema einfach machen. Also ich habe das ja auch nicht gelernt oder irgendwas, ich habe es halt einfach gemacht. Ja, schreiben. Also man kriegt die Frage ja auch natürlich bei Lesungen irgendwie von,
genau,
halt von den Kindern. Ja, halt hast du einen Tipp fürs Schreiben? Und da sage ich nur, schreib. Mhm. Schreib einfach, ja. Was natürlich hilft, hat so der einzige Tipp irgendwie, was ich, den ich dann habe, ist, bring eine Regelmäßigkeit rein.
Mhm.
Ja. Halt, also muss ja nicht jeden Tag sein. So viel Zeit hat ja niemand. Hat aber, was ich, nimm dir vor, halt, ich schreibe jede Woche 2 Seiten.
Mhm.
Oder jeden Samstag 1 Seite. Hat irgendwie sowas. Bring eine Regelmäßigkeit rein. Halt, und dann kommst du auf jeden Fall voran. Mhm. Halt, wie schnell das jetzt geht, ist ja eine völlig andere Frage. Was ich, gerade bei Kindern sage ich dann immer, ihr habt's ja nicht eilig.
Das stimmt.
Ja.
Hast du so einen Schreibflow, also so einen Prozess, wie du arbeitest, wie ist dein Tag strukturiert? Also bist du da strukturiert oder wie gehst du vor?
Ja, bin ich, wenn ich halt denn mal Schreibzeit habe, also ich nehme mir eigentlich immer so Januar, Februar frei, mhm, halt lesungsfrei, mhm, halt und dann Juli, August.
Mhm.
Das sind so meine Schreibmonate halt und dann mache ich das tatsächlich wie einen Arbeitstag. Also ich fange halt morgens um 8 Uhr an zu schreiben. Zuerst mache ich eine Mittagspause. Und halt, wenn meine Frau von der Arbeit kommt, halt gegen 5 mache ich auch Feierabend.
Mhm.
Halt, das mache ich halt dann tatsächlich jeden Tag. Halt sehr oft halt dann auch am Wochenende.
Mhm.
Und ich habe dann, ich setze mir halt so ein Wochenziel von 25 Seiten.
Mhm.
Ja. Das heißt, was ich, an einem Tag können es auch mal nur 2 werden, wenn es nicht gut läuft. Dann am anderen werden es aber irgendwie 6 oder 7.
Mhm.
dass ich halt so grob auf 25 Seiten komme. Wenn ich halt mal nur auf 24 komme, geht die Welt auch nicht unter.
Okay.
Aber so grob ist das halt meine Vorgabe an mich selbst.
Und das machst du nur in diesen Monaten quasi ganz gezielt? Ja, aber sonst schreibst du doch wahrscheinlich trotzdem auch, oder nicht? Oder?
Naja, wenn ich halt jetzt nicht jedes Buch braucht 2 Monate, ja, das ist jetzt halt nur das Beispiel, also ich halt so ein Lucifer Junior Band mit 220 Seiten, halt dafür habe ich 2 Monate gebraucht, halt, ich habe auch jedes Jahr 2 geschrieben, aber man hat ja zwischendurch halt, was weiß ich, auch noch eine Erstlese oder so, ja, halt, da brauche ich halt dann nur 2 Wochen, halt, und die schreibe ich dann eben auch mal zwischendurch,
okay,
halt, wenn ich gerade mal 2 Wochen keine Lesung habe.
Genau. Und sonst gibt es ja auch
nicht so oft
Verarbeitungsschritte oder was weiß ich, die man wahrscheinlich eher mal so auch zwischendurch machen kann oder, ne? Oder gibt es keine Überarbeitung bei dir?
Nee.
Nein? Okay.
Meine Seiten stehen.
Okay.
Ja, halt so die erste irgendwie, was ich, Überarbeitung oder Bearbeitung halt gibt es dann im Lektorat. Aber das ist auch meistens nicht viel. Das sind dann Wortwiederholungen halt und so das Übliche, du kennst das sicher. Aber sonst, also ich gehe jetzt halt nicht nochmal 10 Seiten zurück halt und überarbeite da irgendwas. Das mache ich nicht. Halt, okay. Meine Seiten stehen. Mhm. Halt, ich schreibe nur vorwärts.
Okay. Also genau, also natürlich das Lektorat gibt es trotzdem, aber genau, aber du überarbeitest nicht dein Buch 3-mal, bevor du es dem Verlag schickst, ungefähr. Also das, ja, gut. Also ich zum Beispiel schreibe einfach jeden Tag so 1 Stunde. Weil ich natürlich einen ganz anderen Job habe. Und bei mir ist es halt morgens, da bin ich am wachsten. und dann, wenn man halt jeden Tag 1 Stunde schreibt, ist halt das Buch auch irgendwann fertig.
Genau.
Also da ist dann jeder Tag ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, was ich da jetzt zu Papier gebracht habe. Aber irgendwann
ist es geht voran.
Fertig. Ja, genau. Ja. Genau.
Ja, und jeder ist ja auch anders. Ja. Also, ja, ich sehe viele Leute, was ich plane vorher alles. Ich weiß vorher gar nicht, was alles passieren wird in meinen Büchern.
Mhm. Ach, ja, du plottest halt, auch nicht richtig.
Nein, ich plotte 0.
Ah, okay.
Halt, ich brauche halt so ein Thema halt und dann fange ich einfach an. Mhm. Halt, und dann entwickelten sich eben Sachen während des Schreibens.
Okay.
Halt, da ist jeder anders. Mhm. Ja, also es kommt ja auch darauf an, jetzt was du schreibst. Wenn du halt einen Krimi schreibst und einen Thriller, solltest du vorher, dir schon Gedanken drüber machen, halt, wer ist der Mörder? Mhm. Ja.
Da gibt es auch Leute, die wissen das noch nicht beim Schreiben.
Okay, alles klar.
Habe ich schon gehört, ja.
Hast du schon gehört? Ich habe jetzt gedacht, wenn man sowas schreibt, sollte man das vorher wissen. Nein, aber ich finde einfach, halt, wenn ich vorher alles plotte, also ich, aber wenn ich mich nicht selbst überraschen kann, dann kann ich auch die Leser nicht überraschen. Ja. Und ich hatte einmal halt ein Drehbuchprojekt halt für so eine große irgendwie, was ich, Produktionsfirma. Halt, und ich habe das gehasst. Halt, weil die vorher natürlich alles ganz genau wissen wollen.
Ja, genau.
Ja. Halt, da habe ich, das war dann so ein, was ich, Entwicklungsvertrag, halt, wo du Schritt für Schritt bezahlt wirst. Halt, du schreibst erst ein Exposé. Und dann schreibst du noch ein ausführlicheres Exposé. Halt, und ich wollte aber die ganze Zeit Drehbuch schreiben. Ja, halt, ich habe gesagt, meine Stärke sind halt Dialoge. Ja, halt, und es entwickeln sich Sachen während des Schreibens. Lasst mich doch einfach Drehbuch schreiben. Nee. Halt, ich war dann irgendwann da für ein Treffen. Halt, und dann haben sie mir gesagt, ja, mir fehlt da die Farbe. Habe ich da gesessen, liebe, was fehlt dir? Ja, die Farbe. Ich so, ja, ich bräuchte es dann vielleicht ein bisschen genauer hin. Ja, du weißt schon, die Farbe. Lasst mich Dialoge schreiben, halt, dann habt ihr Farbe. Und dann war ich raus. Ja.
Ja, also genau, das ist so, also sagen wir so, also bei mir ist es tatsächlich so, genau, ich muss plotten. Also ich denke sehr lange nach, bevor ich anfange zu schreiben. Aber da ist, wie du es ja schon gesagt hast, jeder anders. Mir hilft das sehr und dann auch nachher quasi bringe ich dann die Farbe rein. und natürlich ist das auch die Herangehensweise, die halt auch Verlage oder Filmproduktionsfirmen oder was weiß ich wahrscheinlich ganz okay finden, weil sie vorher schon wissen, ja, was da kommt. Jetzt bei dir wissen sie, dass es funktioniert. Da werden sie
sich. Ich habe das halt von Anfang an so gemacht und habe den Verlagen quasi keine andere Chance irgendwie gelassen. Also ich, ein Exposé von mir ist sehr, sehr kurz. Ja, also wenn ich jetzt ein neues Projekt habe, halt, dann schreibe ein Exposé, halt, dann hat man Glück, wenn es eine Seite wird. Mhm. Ja,
okay.
Weil ich eben selbst noch nicht weiß, halt, ich habe vielleicht den Anfang, ich habe das Ende, halt alles, was irgendwie zwischendurch passiert, weiß ich nicht.
Genau, also es geht jetzt um, genau. Lucifer Junior geht nach Frankreich oder sowas. Also du weißt schon ungefähr, was du da gerade pitchst, sozusagen. Aber genau, ja.
Ja. Bei Lucifer Junior war das sehr schön, halt, weil halt tatsächlich jeder Band anders war. Hat was halt mit der Geschichte zu tun, halt, was alles möglich ist. Halt, da wusste ich dann eben, halt Band 4 fahren sie nach Frankreich. Band 5 ist eine Körpertauschgeschichte. Mhm. Ja, halt Band 7 halt ist eine Parallelwelt. Mhm. Und dann habe ich einfach immer angefangen zu schreiben. Also ich brauche halt so ein Thema halt, oder ein Genre in dem Fall. Also das war das Schöne bei Lucifer Junior. Halt, ich konnte verschiedene Genres bedienen. Ja, halt, ich habe eine James-Bond-Geschichte drin, ich habe eine Zombie-Geschichte drin, ich habe eine Zeitreise drin. Mhm. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich bei jedem Band wirklich halt was völlig anderes hatte. Hat irgendwie gesagt, also ich wusste halt, wie es anfängt und wie es aufhört. Halt, über alles, was irgendwie zwischendurch passiert, weiß ich meistens nicht. Und ich sag mal, es hat jetzt 88 Mal funktioniert. Ich hoffe mal, halt, es funktioniert noch weiter, ja.
Ja. Ja, gehe ich ganz stark davon aus.
Ja, ist halt immer schwierig. Ich mache
mir jetzt auch mal keine Sorgen um dich.
Ja. Ist halt immer schwierig, wenn du halt jetzt zu einem neuen Verlag kommst oder sowas, ja. Ja. Die ja gerne quasi mit dir schreiben halt, oder dich begleiten beim Schreiben. Ja, weil ich sag dann immer.
Die wollen halt mehr involviert sein, ja, genau. Ja.
Also ihr kriegt von mir das erste Kapitel. Ja, halt, ihr kriegt den Einstieg, halt, dann könnt ihr kurz sagen, ob das in Ordnung ist, und dann kriegen sie das Fertige. Ja, halt, ich lasse mir nicht irgendwie zwischendurch reinquatschen.
Was ist deine geheime Fähigkeit oder ein geheimes Talent? Hast du sowas?
Naja, geheim, ich weiß halt immer, halt, vielleicht kennst du das auch, halt dieses Imposter-Syndrom, halt, dass man halt sich immer wieder fragt, also jetzt gerade ich als irgendwie Schreibender so, halt, warum interessiert das überhaupt niemanden? Ich habe das überhaupt nicht gelernt, ich weiß doch selbst gar nicht, was ich mache. Also gerade wie ich schreibe, ich habe es ja gerade erklärt, ja, also ich habe doch selbst keinen Plan, halt, warum findet das irgendjemand gut? Hat aber irgendwas muss ja dran sein. Also sonst hätte ich nicht 88 Bücher veröffentlicht, ja.
Ich glaube, dieses Imposter-Syndrom ist weit verbreitet.
Das ist weit verbreitet,
in der Kreativität, auf jeden Fall. In der Kreativbranche vor allem auch, ja, genau.
Ja.
Ja.
Halt von daher halt ist vielleicht Schreiben mein geheimes Talent. Ich weiß es nicht. Also plotten ist es nicht.
Okay.
Schlagzeug spielen ist es auch nicht.
Ist auch nicht. Okay.
Also bin ich nicht. Halt, und sonst, Serien gucken, halt, da brauchst du auch kein großes Talent für. Nee, keine Ahnung.
Dann ist es vielleicht einfach die Intuition, die du beim Schreiben hast, dass du eben deinem Bauchgefühl folgen kannst und das offensichtlich auch funktioniert. Also, es könnte ja auch sein, dass du was schreibst und dann dich fragst, was habe ich denn da jetzt gerade gemacht und müsstest
das natürlich.
Und das passiert dir anscheinend nicht.
Ja. Das geheime Talent halt ist eben vielleicht, dass ich nicht plotten muss. Halt jetzt und am Ende trotzdem alles stimmt.
Ja, genau.
Sage ich mal.
Ja, okay. Was hast du den Neurotainment-Show-HörerInnen mitgebracht für unsere Verlosung?
Ja, ich habe, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, meinen ersten Erwachsenenroman mitgebracht.
Ah,
ich
sehr gut. Gedacht,
vielleicht ist das ja mal interessant. Der ist Romantiker. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ja. Schwarzer Humor, Kleingangster-Road-Movie, bisschen derbe. Habe ich komplett aus dem ersten Satz entwickelt übrigens, halt von wegen Plotten. Ich wusste nichts. Ich hatte nur den ersten Satz. Ich habe mir gedacht, mit diesem Satz muss ein Buch anfangen. Und der erste Satz ist, Mein Bruder fickt gerne herum.
Ah ja, da haben wir das Wort wieder.
Da ja. haben wir das Wort schon gleich mal.
Das erste Mal von was, 19
Mal? Also ich wollte gleich irgendwie klar machen, das ist kein Jugendbuch.
Eindeutig, ja.
Hatte, hätte ja vieles draus werden können. Hatte, hätte ein Familiendrama draus werden können. Mhm. Da hätte eine Liebesgeschichte draus werden können. Halt, bei mir ist es eben, halt, wie gesagt, halt Kleingangster, Roadmovie, halt russische Mafia, sehr, sehr schwarzer, aber lustiger Humor. Und ich dachte, das ja. könnte man ja. Wäre auch fast verfilmt worden mit Til Schweiger, von und mit Til Schweiger.
Ah ja.
Der hat ein paar Jahre lang irgendwie, ich hatte gesagt, er macht's und dann hat er es irgendwann doch nicht gemacht. Was ich sehr schade finde.
So ist das in der Filmbranche leider manchmal.
Ja. Ja. Hat und so liest sich's auch. Also halt gerade bei meinen Jugendbüchern und sowas, halt ich schreibe eigentlich immer so, halt, als hätte ich den Film im Kopf. Also es ist halt auch sehr, sehr dialoglastig, halt wechselnde Perspektiven. Hat also es bot sich einfach an. Mhm. Und es hat halt Til Schweiger damals auch so gesehen. Halt, wobei jetzt Til Schweiger halt hat das Buch nicht gelesen. Mhm. Hat sein Assistent hat das Buch gelesen, hat mich angerufen und hat gesagt, halt Til Schweiger liest nur Drehbücher. Mhm. Also musste ich erstmal Drehbuch schreiben.
Okay.
Also dann hat er es aber gelesen.
Also das hast du gemacht, du hast es quasi zum Drehbuch umgebaut.
Genau.
Ja, okay.
Das hat er dann auch gelesen und das fand er dann auch geil und hat mich auch eingeladen, hatte sich nach Hause und hatte über ihn kam dann auch der Kontakt halt da irgendwie zu dieser anderen Produktionsfirma. Mhm. Hat Til Schweiger hat halt damals gesagt, es gibt vielleicht drei Leute in Deutschland, die so geile Dialoge schreiben können. Hat, wie das beim Film eben so ist, es kann so viel schief gehen und ja. daraus ist nichts geworden. Aber ich habe halt gedacht, ja. wir haben ja hier vielleicht oder wahrscheinlich auch als sehr viele erwachsene Leser und vielleicht steht jemand halt auf Kleingangster-Roadmovie, Tarantino-Humor und das möchte ich gerne verlosen
ja,
oder verschenken.
Super. Genau.
Oder wie auch immer du das machst, du verlost
genau,
das.
Genau, also die, es ist eigentlich ganz simpel, ich kann es an dieser Stelle nochmal sagen. Wenn du dieses Buch jetzt hier gewinnen möchtest in dieser Verlosung, dann musst du meinen Newsletter abonnieren. Den findest du auf meiner Webseite simon.vision. Und da werde ich eine ganz kleine Frage in dem nächsten Newsletter, der erscheint nur einmal im Monat, eine kleine Frage stellen, quasi als Beweis, dass du diese Folge auch gerade gehört hast. Aber sonst wüsstest du ja auch gar nicht, dass es diese Verlosung gibt. Und dann kommst du quasi in den Lostopf. Und hast da die Chance, jetzt dieses Buch zu lesen und vielleicht hast du auch Lust, es zu verfilmen. Also ich habe ja auch wahrscheinlich Filmschaffende.
Absolut, das Drehbuch steht schon.
Es gibt sogar schon ein Drehbuch und Til Schweiger fand es schon gut. Also deswegen.
Hat Bruder sogar gefördert.
Ja, okay. Also genau, mit Förderung entstanden das Drehbuch quasi. Ne? Ja, genau. Okay, genau. Sehr gut, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Deep Talk. Was kannst du so gar nicht?
Was ich so gar nicht kann, halt als großer Comic-Fan, ist zeichnen.
Ja, das ist tragisch. Das geht mir leider ja auch so. Ich würde so gerne Comics machen.
Ich auch.
Aber ich brauche halt einfach einen sehr guten Partner. Ja.
Na, das ist halt das Schöne dann. Halt, man arbeitet mit Zeichnern zusammen. Ja. Halt, also gerade Lucifer Junior, der Raimund Frey. Halt, was ich, wir haben uns quasi kennengelernt durch das Projekt. Halt, was ich sind, aber jetzt mittlerweile super befreundet, weil es halt einfach passt. Mhm. Und ich würde schon halt gerne zeichnen können, aber es macht auch sehr viel Spaß, mit den Zeichnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber zeichnen kann ich leider überhaupt gar nicht. Mhm. Null.
Gut. Aber ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja gute Leute an deiner Seite.
Genau.
Insofern, kann man
und wenn man etwas nicht kann, halt muss man sich jemanden suchen, der es kann.
Genau. Und dann geht's auch weiter.
Das gilt für alles.
Ja,
genau. Ja. Aber was ich auch gar nicht kann, ist halt zum Beispiel Gärtnern. Mhm. Liegt mir nicht, mochte ich nie, habe ich immer gehasst.
Also hast du
einen Gärtner. Und wenn das halt so ist, muss man sich halt einen Gärtner holen.
Okay. Ja, bin ich auch. Ja, genau so macht man das. Spielberg hat das auch mal gesagt. Er hat gesagt, er wurde gefragt, warum er immer so gut ist. Und er meinte, weil er halt immer nur mit den besten Leuten zusammenarbeitet.
Ja.
Ja.
Natürlich.
Und ich glaube, damit ist viel Wahres dran.
Absolut.
Ja. Was war der schlimmste Moment deiner kreativen Karriere? Irgendwas?
Ja.
Ein peinlicher Moment oder wo du was verkackt
das
hast?
Das ist
oder?
Jetzt noch gar nicht, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Das ist tatsächlich noch sehr frisch. Es sollte im Februar diesen Jahres sollte eine neue Reihe von mir halt erscheinen bei Löwe. Mhm. Quasi halt als Nachfolger für Lucifer Junior. Ich meine, das ist jetzt fertig. Die ist abgeschlossen, die Reihe seit letztem Jahr. Mhm. Und es sollte eine neue Reihe erscheinen und das Buch war auch schon komplett fertig. Halt die Illus waren komplett fertig. Das Lektorat war fertig. Halt, es gab schon die Fahne. Ja. Halt die Druckvorlage. Gab's alles schon. Und dann wurde mir Ende September halt gesagt, dass man das nicht rausbringt.
Weil der Verlag sich überlegt hat, das passt jetzt nicht mehr ins Programm oder was? Oder?
Weil die Vertreter halt gesagt haben, das würde nicht funktionieren. Halt, das wäre nicht witzig, das wäre nicht spannend, halt, das finden Kinder nicht gut.
Okay.
Und daraufhin halt wurde das komplett eingestampft. Also halt, ich hatte den zweiten Band schon fast fertig. Halt, es gab Verträge über 3 Bände schon.
Ah ja.
Okay. Ja, und dann halt so von einem Tag auf den anderen stehst du da und sagst, oh, meine neue Reihe wird nicht erscheinen.
Das ist natürlich tatsächlich tragisch. Also auch schwer wahrscheinlich nachzuvollziehen, weil ich meine, der Verlag hat ja an der Stelle schon Geld ausgegeben, also du wirst einen Vorschuss bekommen haben. Der ganze Aufwand, das Lektorat ist schon passiert, wenn du sagst, es ist ja schon quasi druckfertig gewesen, sozusagen.
Genau.
Mit Cover und Illus oder was auch immer.
Genau, da passiert sind. Mit allem drum und dran.
Ja. Und dann zu sagen, ja, wir bringen es jetzt aber nicht raus, quasi.
Ja.
Ist schon.
Nee, ich weiß ja nicht, halt so Verlagsentscheidungen, ja. Halt klar, und halt vielleicht haben die ja auch recht, halt die Vertreter, ja. Halt, war was ganz Neues. Halt, ich war mir selbst nicht sicher, was ich wird das ankommen. Halt, wir haben einen erwachsenen Protagonisten. Halt, ja, weil ich war mir selbst nicht sicher. Aber wir werden es halt jetzt nie erfahren.
Das stimmt.
Ja. Halt, und sowas habe ich halt noch nicht erlebt. Es ist, sage ich mal, jetzt einigermaßen normal, halt, wenn jetzt Band 1 rauskommt von der neuen Reihe, halt, und Band 1 funktioniert nicht, halt, dann gibt's keinen Band 2. Das ist mir schon passiert, halt, das ist schon vielen anderen passiert. Aber halt, es gar nicht erst zu probieren, halt, mit einem fertigen Band 1, sowas hatte ich noch nicht. Und daran hatte ich jetzt schon ein paar Monate zu knabbern, sagen wir es mal so.
Ja, weil es ist ja auch einfach, man hat sich da ja, also jetzt mal abgesehen von der Arbeit oder von dem Finanziellen oder wie auch immer, du hast dich ja in diese Welt gedacht quasi, also es ist ja irgendwie ein Baby, was du da quasi
genau.
in die Welt gebracht hast und das will ja jetzt auch raus, also das ist natürlich schlimm zu sehen, wenn es quasi jetzt verschwinden soll.
Ja.
Aber was bedeutet das konkret? Also kriegst du dann jetzt die Rechte wieder und bringst du das jetzt woanders aus oder gibt es das jetzt
beim
anderen Verlag oder im Self-Publishing oder whatever? Also geht es damit weiter?
Also ich habe die Rechte wiedergekriegt. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich damit mache. Okay. Also die letzte Möglichkeit ist halt immer Self-Publishing.
Ja, also eben, man es einfach in der Schublade liegen lässt, ist das ja auf jeden Fall eine Option. Also man kennt dich ja auch und es gibt bestimmt Leute, die einfach nur aufgrund deines Namens dann da auch da drüber stolpern würden. Ne?
Ja, halt, also ich sag auch, hat die erste Auflage hätten wir bestimmt verkauft.
Mhm.
Halt alleine deswegen, ja, halt, weil die Leute ja auf was Neues warten von mir. Ja. Aber gut.
Du hast ja gesagt, ein erwachsener Protagonist, ja. In meiner Jugend, da gab es das noch, dass in Kinderbüchern auch erwachsene Protagonisten sein durften.
Ja.
Also Herr Rossi sucht das Glück oder was weiß ich. Also das
Sams.
Das, ja, genau, auch das Sams letztendlich. Genau, und mittlerweile gibt es das ja eigentlich gar nicht mehr. Also man geht immer davon aus.
Ja, es wäre halt was Neues gewesen. Halt und auch, halt, ich sag mal, ein Wagnis, aber ich sag mal, wenn du nie was Neues ausprobierst.
Ja. Aber gut, ja, okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass das noch irgendwann mal das Licht der Welt erblickt.
Ja.
Ich gehe ganz stark davon aus. Also ich würde es auf jeden Fall nicht in der Schublade lassen. Könnte ich, glaube ich, gar
nee,
nicht.
Nee, irgendwie in irgendeiner Form
genau.
Halt wird es schon passieren.
Ja. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du reisen?
Das ist jetzt ganz lustig. Ich hatte letzten Mittwoch, also hat vor einer Woche meinen 60. Und meine Allerliebste hat mir quasi eine kleine Zeitreise geschenkt. Mhm. Ich bin ein alter, halt mittlerweile auch numerisch, ein alter Beatles-Fan. Mhm. Und sie hat mir eine Reise geschenkt nach Liverpool. Mhm. Halt, wo ich auch noch nie war, ja, halt ins Beatles Hotel und halt Cavern Club und halt Tour und was weiß ich, alles Mögliche. Mhm. Genau, also es ist halt schon quasi halt die Zeitreise, die ich dann gerne machen würde. Ich würde halt zurück in die 60er und vielleicht jetzt noch nicht mal unbedingt Liverpool, vielleicht würde ich auch nach Hamburg halt jetzt und die Beatles in der Zeit.
Ach so, in so einen kleinen Club und dann einfach
genau,
da dabei also das sein.
Ja. Eben auch sehr geil gewesen sein. Mhm. Also das wäre meine Zeitreise.
Ja. Irgendwie
zu den Beatles.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Kann was Großes oder auch was ganz Kleines sein?
Naja, ich sag mal, alle Nazis weg.
Mhm.
Das wäre die Sache, die ich gerne ändern würde. Ich glaube, dann wäre der ganzen Welt ziemlich geholfen.
Ja, das sehe ich auch so. Dann kommen wir direkt zu meiner Schlussfrage. Das ist die einfachste von allen.
Okay.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist für mich, ja, schreiben schon irgendwie, hat also irgendwas erschaffen, also halt, ja, weiß ich, irgendwas Kreatives schaffen, halt um sich selbst so ein kleines bisschen Unsterblichkeit halt zu erschaffen. Also ich glaube, halt deswegen wollte ich auch, was ich halt Rockstar werden, erstmal halt irgendwas hinterlassen. Und für mich selbst, ja, halt möglichst irgendwie gerne mit allen auskommen, halt nichts Böses machen und nichts Böses erleben. Halt einfach irgendwie, halt glücklich ist immer so ein großes Wort, aber ja, halt möglichst irgendwie glücklich mit dir selbst halt zu sein. Also das ist, glaube ich, für mich der Sinn des Lebens. Und möglichst viel lachen.
Sehr gut.
Halt Humor, finde ich, in allen Lebenslagen ist so, so wichtig.
Ja.
Genau. Ich glaube, das war's. Das war jetzt nicht sehr philosophisch, glaube ich, aber...
Nö, aber was heißt? Nö, weiß ich gar nicht. Aber es war auf jeden Fall eine adäquate Antwort.
Gut.
Auf diese Frage. Und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Ich danke, es war wunderschön.
Dann vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit einer neuen, überraschenden, ganz anderen Folge. Bis dahin, die Zukunft ist frei.
Danke, dass du bei der Neurotainment Show dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung und einen netten Kommentar da und teile diese Episode mit anderen Menschen. Abonnieren nicht vergessen und schau gerne auch in die Shownotes für weitere Informationen. Mehr kreativen Input, die Neurotainment-Mail, Infos zu Live-Shows, Verlosungen und dem exklusiven Neurotainment-Club findest du auf neurotainmentshow.de. Thank you.